Sonnenuntergänge. Wie sollen wir mit der klischeehaften Schönheit eines pompösen Sonnenuntergangs umgehen? Sollen wir vielleicht etwas Boshaftes schreiben, wie Roberto Bolaño, der meinte, bei Sonnenuntergang sehe der Himmel aus wie eine fleischfressende Blume? Sollen wir uns der innewohnenden Sentimentalität hingeben, wie Jack Kerouac in Unterwegs, wo er schreibt, bald kam die Dämmerung, eine weintraubenblaue Dämmerung, ein violettes Dämmerlicht über Mandarinenhainen und langen Melonenfeldern, die Felder in den Farben von Liebe und spanischen Mysterien. Oder sollen wir eine mystische Interpretation versuchen, wie Anna Achmatowa, wenn sie angesichts eines wunderschönen Sonnenuntergangs schreibt, »Ich vermag nicht zu sagen, ob der Tag endet oder die Welt, oder ob das Geheimnis der Geheimnisse wieder in mir ist.« Ein schöner Sonnenuntergang macht mich stets sprachlos, lässt meine Gedanken verschwimmen und macht sie sanft wie das Licht selbst. Ich gebe allerdings zu, dass ich, wenn ich die Sonne an einem fernen Horizont in einem Meer aus Gelb, Orange und Rosatönen versinken sehe, in der Regel denke, das sieht nach Photoshop aus. Die Natur bietet mir ein unglaubliches Schauspiel, ich dagegen habe den Eindruck, das sei künstlich. Ich denke daran, dass Touristen im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert abgedunkelte, leicht konvexe Spiegel im Reisegepäck mit sich führten, sogenannte Claude-Gläser. Wenn man sich von der herrlichen Landschaft abwandte und stattdessen deren Spiegelbild im Claude-Glas betrachtete, ließ sich diese angeblich ästhetischer genießen. Der nach Claude Lorrain, einem französischen Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts, benannte Spiegel verlieh der Szenerie nicht nur einen Rahmen, sondern vereinfachte auch deren Farbspektrum, sodass die Realität mehr einem Gemälde glich. Thomas Gray schrieb, nur durch das Claude-Glas habe er die Sonne in all ihrer Pracht untergehen sehen. Die Sache mit der Sonne ist allerdings die, dass man nicht direkt hineinsehen darf. Nicht, wenn man sich im Freien aufhält und auch nicht, wenn man versucht, ihre Schönheit zu beschreiben. In Pilger am Tinker Creek schreibt Annie Dillard, »Wir haben nur dieses eine Licht, eine Quelle aller Energie, und doch sind wir ausnahmslos gezwungen, uns davon abzuwenden. Niemand hier auf dem Planeten scheint sich dieses seltsamen, mächtigen Tabus bewusst zu sein, dass wir alle herumlaufen und dabei vorsichtig unser Gesicht hierhin und dorthin wenden, weil sonst unsere Augen bleibenden Schaden erleiden. In jedem Sinne ist die Sonne etwas Göttliches. Wie T.S. Eliot es ausdrückte, ist Licht die sichtbare Erinnerung an das unsichtbare Licht. Wie ein Gott besitzt die Sonne furchterregende und wundersame Macht. Und wie bei einem Gott ist es schwierig oder sogar gefährlich, sie direkt anzusehen. Im Buch Exodus sagt Gott, »Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben.« Kein Wunder also, dass christliche Autoren jahrhundertelang das Wortspiel trieben, Jesus sei sowohl Sohn als auch Sonne. Im Johannesevangelium wird Jesus so häufig als das Licht bezeichnet, dass es nervt. Überall gibt es Sonnengötter. Vom altägyptischen Ra und dem griechischen Helios bis hin zu Nanahuatzin der Azteken, der sich selbst opferte, indem er sich in ein Leuchtfeuer stürzte, damit er zur leuchtenden Sonne würde. All das ergibt einen gewissen Sinn. Ich brauche das Licht dieses Sterns nicht nur zum Überleben, ich bin in vielerlei Hinsicht ein Produkt seines Lichts, was mehr oder weniger meine Vorstellung von Gott zusammenfasst. Ständig fragen mich die Leute, ob ich an Gott glaube. Ich sage dann, dass ich Episkopale bin oder dass ich in die Kirche gehe, aber das ist ihnen völlig gleichgültig. Sie wollen lediglich wissen, ob ich an Gott glaube. Und ich kann ihnen darauf nicht antworten, weil ich nicht weiß, was ich mit dem »an« in der Frage anfangen soll. Glaube ich an Gott? Ich glaube um Gott herum. Aber ich kann nur an etwas glauben, worin ich tatsächlich bin. Sonnenlicht und Schatten, Sauerstoff und Kohlendioxid, Sonnensysteme und Galaxien. Jetzt schwimmen wir aber bereits in sentimentalen Gewässern. Ich habe den Sonnenuntergang zur Metapher gemacht. Erst war er mit Photoshop bearbeitet, jetzt ist er göttlich. Und keine dieser beiden Sichtweisen wird ihm gerecht. Von E.E. Cummings gibt es ein Gedicht über den Sonnenuntergang, das so lautet: Wer bist du, kleines Ich? 5 oder 6 Jahre alt, das da aus einem hohen Fenster sieht und den goldenen November-Sonnenuntergang betrachtet und spürt, wenn der Tag zur Nacht werden muss, dann ist das auf diese Art sehr schön. Es ist ein gutes Gedicht, aber es wirkt nur, weil Cummings die Beobachtung in die Kindheit verlegt, wo man in der Regel zu unschuldig ist, um schon zu erkennen, wie langweilig es ist, über Sonnenuntergänge zu schreiben. Trotzdem ist ein schöner Sonnenuntergang wundervoll, und das sogar auf der ganzen Welt. Unsere entfernten Vorfahren aßen nicht wie wir und reisten nicht wie wir. Ihre Vorstellung von grundlegenden Dingen wie der Zeit unterschied sich von der unseren. Sie maßen die Zeit nicht primär in Stunden oder Sekunden, sondern vorwiegend in Bezug auf Sonnenzyklen. Wie lange es noch bis Sonnenuntergang, Tagesanbruch oder bis zur Wintersonnenwende war. Doch hat jeder Mensch, der mehr als ein paar Jahre auf diesem Planeten gelebt hat, irgendwann einmal einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen und innegehalten, um die letzten Augenblicke des Tages in Dankbarkeit für das überwältigende Licht zu verbringen. Wie können wir also einen Sonnenuntergang würdigen, ohne sentimental oder rührselig zu werden? Vielleicht sollten wir uns auf die nüchternen Tatsachen konzentrieren. Folgendes passiert. Bevor ein Sonnenstrahl das Auge erreicht, hat er viele, viele Begegnungen mit Molekülen, durch welche die sogenannte Lichtstreuung entsteht. Unterschiedliche Wellenlängen werden in unterschiedliche Richtungen geschickt, wenn sie in der Atmosphäre auf, sagen wir, Sauerstoff oder Stickstoff treffen. Bei Sonnenuntergang bewegt sich das Licht länger durch die Atmosphäre, bis es uns erreicht, so dass bereits viel von dem Blau und dem Violett abgeleitet worden ist und uns der Himmel in prächtigen Rot, Rosa und Orangetönen erscheint. Wie die Künstlerin Tacita Dean sagt, Farbe ist eine Fiktion von Licht. Ich glaube, es hilft zu wissen, wie Sonnenuntergänge funktionieren. Ich halte zwar nichts von der romantischen Vorstellung, dass wissenschaftliches Verständnis das Universum seiner Schönheit beraubt, finde aber auch keine Worte, um zu beschreiben, wie atemberaubend schön Sonnenuntergänge sind. Eigentlich nicht atemberaubend, sondern eher atemgebend schön. Ich kann nur sagen, dass ich manchmal, wenn sich die Welt zwischen Tag und Nacht befindet, von dieser Pracht überwältigt bin und meine absurde Bedeutungslosigkeit spüre. Man sollte glauben, das wäre traurig, aber das ist es nicht. Es erfüllt mich einfach mit Dankbarkeit. Toni Morrison schrieb einmal, von einem bestimmten Punkt im Leben an ist die Schönheit der Welt genug. Man braucht kein Foto, kein Gemälde, nicht einmal die Erinnerung daran. Sie ist genug. Was also können wir über die klischeehafte Schönheit eines Sonnenuntergangs sagen? Vielleicht einfach nur, dass sie genügt. Vor ein paar Jahren starb mein Hund Willy. Aber ich erinnere mich immer noch gern daran, wie er im Hof vor unserem Haus in der Abenddämmerung spielte. Damals war er noch ein Welpe. Und früh am Abend flippte er regelmäßig aus. Fröhlich rannte er im Kreis um uns herum, bellte und sprang einfach so rum, bis er müde wurde. Schließlich lief er zu mir herüber und legte sich hin. Dann tat er etwas absolut Außergewöhnliches. Er drehte sich auf den Rücken und streckte seinen weichen Bauch nach oben. Ich bewunderte immer den Mut, den dies erforderte, seine Gabe, uns bedingungslos zu vertrauen. Er zeigte uns die Stelle, die nicht von seinen Rippen geschützt war, weil er darauf vertraute, dass wir ihn nicht beißen oder stechen würden. Es ist schwer, der Welt so zu vertrauen, ihr den Bauch zu zeigen. Tief in meinem Innern ist etwas äußerst Zerbrechliches, das davor zurückschreckt, sich schutzlos der Welt zuzuwenden. Ich habe sogar Angst, das niederzuschreiben, weil ich befürchte, durch das Eingeständnis dieser Zerbrechlichkeit eine Angriffsfläche zu bieten. Ich weiß, wenn man meinem Innersten einen Schlag versetzt, werde ich mich niemals davon erholen. Bisweilen finde ich, dass die Schönheit, um uns herum zu genießen, angesichts der vielen schrecklichen Dinge, die uns ebenfalls umgeben, irgendwie unangemessen ist. Ich glaube aber, meistens habe ich einfach nur Angst, dass mich die Welt verschlingen wird, wenn ich ihr meinen Bauch zeige. Also trage ich meinen Panzer aus Zynismus, verstecke mich hinter den hohen Mauern der Ironie und erhasche nur dann einen Blick auf die Schönheit, wenn ich ihr den Rücken zugekehrt habe, wie durch das Klotglas. Ich möchte aufrichtig sein, selbst wenn es unangenehm ist. Der Fotograf Alex Sorth hat gesagt, das Schönste für mich ist die Verletzlichkeit. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und behaupten, dass man die Schönheit nicht sehen kann, bis man sich ihr gegenüber verwundbar macht. Also versuche ich, Bauch raus, mich dem gestreuten Licht zuzuwenden und sage mir dabei, das sieht nicht aus wie ein Bild und auch nicht wie ein Gott. Es ist ein Sonnenuntergang und er ist schön. Und diese ganze Geschichte, die du da treibst, wo nichts 5 Sterne bekommt, weil nichts perfekt ist, das ist Blödsinn. So vieles ist perfekt. Angefangen bei dem hier. Ich gebe Sonnenuntergängen 5 Sterne.